die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Liebe Gemeinde, William James Durant und seine Frau Ariel, sie forschten und schrieben 40 Jahre ihres Lebens lang an einem monumentalen Werk. The Story of Civilization. In Deutsch Kulturgeschichte der Menschheit. Das sind 18 fette Bände mit 10.000 Seiten darin. Unglaublich, sie bekamen dafür auch den begehrten Pulitzerpreis dafür. Und dann sagten sie als Fazit, nach der lebenslangen Beschäftigung mit 5000 Jahren Geschichte der Menschheit: erstens, Leben bedeutet Wettkampf, und zweitens, Frieden ist unnatürlich, Feindschaft dagegen der Normalzustand. Feindschaft der Normalzustand? Feindschaft, die nicht immer in Krieg und Totschlag gipfeln muss und in Terror. Das gab es natürlich und gibt es in der Menschheitsgeschichte auch mehr als genug. Aber auch in scheinbar ruhigen Zeiten gibt es doch immer wieder eine unterschwellige Feindschaft im ständigen Wettkampf, im Konkurrenzkampf gegen Arbeitskollegen, gegen Mitbewerber, gegen Mitschüler. Feindschaft im Alltag. Wir haben ja vorhin so Beispiele gehört. Wie ist das, wenn da in der Schule jemand sagt, da rollt sie schon wieder? Ist das nicht grausam? Wie ist das, wenn wir uns aufregen über Nachbarn, die uns scheinbar ärgern wollen? Oder im Beruf? Vielleicht würde man nicht immer den Begriff Feindschaft wählen, aber wir merken, da sind Spannungen. Und gerade in unserer Zeit, wenn wir in die sozialen Netzwerke hineinschauen, wie da oft rücksichtslos, hemmungslos, schlimmste Hasskommentare da einfach hineingepostet werden, ist es nicht so, eine permanente Feindschaft durchzieht auch unser Land und unsere Gesellschaft? Zwischen Arm und Reich, zwischen Mann und Frau, zwischen rechts und links, zwischen alt und jung, zwischen Borussia Dortmund-Fans und RB Leipzig-Fans, nur mal ein Beispiel. Beim Aufeinandertreffen der beiden Vereine im Februar, da zeigte sich das. Da wurden Leipzig-Fans hart angegangen, Frauen und Kinder attackiert, mit Steinen beworfen, mit Eiern und Dosen. Auf riesigen Transparenten im Stadion stand zu lesen, Bullen schlachten, Pflastersteine auf Bullen und so weiter. Und der Einsatzleiter der Polizei Dortmund, er sagte danach wörtlich, es war eine aggressive, gewalttätige und hasserfüllte Stimmung. Ich habe in hasserfüllte Fratzen geschaut. Mitten in Deutschland. Der englische Philosoph Thomas Hobbes hat es mal so gesagt, Homo homini lupus est, das heißt, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Und da sagt einer, liebt eure Feinde. Liebt eure Feinde. Das kann doch nicht wahr sein. Feindesliebe, ist nicht das Wort schon ein Widerspruch in sich selbst? Wie soll das gehen? Also ich finde, ganz ehrlich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist schon genug Herausforderung, oder? Jesus, das hätte doch wahrlich gereicht. Damit sind wir gut beschäftigt. Liebe deinen Nächsten. Und so finden wir es doch auch im Alten Testament. Jesus sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben. und deinen Feind hassen. Übrigens der zweite Teil, und deinen Feind hassen, das steht nicht im Alten Testament, aber das war eine damals im Judentum übliche Auslegung. Den Nächsten lieben, ja, den Volksgenossen, das ja, das war schon Programm genug, aber den Feind, den Römer, den Besatzer, den durfte ja, den musste man hassen. Den Nächsten lieben, ich finde, das ist schon manchmal schwer genug. Aber Jesus geht weiter. Er sagt, ihr habt den tieferen Sinn von diesem Gebot da gar nicht verstanden. Es geht um eine Liebe, die nicht an Bedingungen geknüpft ist. Es geht um eine Liebe, die nicht von Sympathie abhängig ist. Wenn ihr nur euresgleichen liebt, wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für einen Lohn haben, fragt Jesus. Was ist da schon Besonderes daran? Das können doch alle. Das können selbst die schlimmsten Schurken ihresgleichen lieben. Selbst die Mafiosi lieben ihresgleichen. Nein, es geht um eine ganz andere, eine viel tiefere Art von Liebe. Kurz gesagt, um bedingungslose Liebe. Deshalb, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Das ist doch naiv, weltfremd, unrealistisch, purer Idealismus, nicht praktikabel und so weiter und so weiter. Doch Jesus ist kein frommer Spinner, der irgendwas erzählt, was mit unserem Leben nichts zu tun hat. Warum sagt Jesus so etwas, liebt eure Feinde? Zunächst sollten wir zwei Missverständnisse ausräumen, zwei Sichtweisen, wie die Bergpredigt nach meiner Überzeugung immer wieder missverstanden wurde und wird. Das erste, ist die Bergpredigt ein politisches Programm? Frieden schaffen ohne Waffen klingt zwar schön und klingt irgendwie ein bisschen nach Bergpredigt, aber trifft völlig vorbei an dem, worum es Jesus geht. Jesus redet hier nicht zu Staaten und Nationen und Politikern. Er sagt nicht, ihr braucht keine Bundeswehr mehr, stampft euren Verteidigungsetat ein, nehmt der Polizei die Pistolen weg, Verbrecher jagt künftig nur noch mit Kissenschlacht. Und die IS-Terroristen, die ladet doch mal auf ein Käffchen ein und sagt ihnen, oh, Jesus loves you. So nicht. Jesus hat den römischen Soldaten auch nicht gesagt, Army, go home. Wir leben hier auf der Erde noch nicht im Himmel. Es gibt leider auf dieser Erde Gewalt und Gewalt kann mitunter nur durch Gewalt gestoppt werden. Manchmal muss sie durch Gewalt gestoppt werden. Aus Liebe. Aus Liebe zum Mitmenschen, aus Liebe zum Nächsten. In der Bergpredigt macht Jesus keine Politik, sondern es geht um das persönliche Leben von uns Christen. Zu wem redet Jesus denn? Er redet da nicht zum Volk. Das Volk saß dabei und hörte zu, aber er wendet sich an seine Jünger und redet zu ihnen, zu denen, die ihm nachfolgen wollen, zu Menschen, die mit ihm leben möchten. Die Bergpredigt ist kein politisches Programm. Ist die Bergpredigt unerfüllbar? Ein zweites Missverständnis, denke ich. Und da wird dann gesagt, was Jesus da von uns fordert, das kann ja gar kein Mensch erfüllen. Es dient lediglich dazu, uns die Augen zu öffnen, dafür, dass wir verlorene Sünder sind. Wir sollen lediglich erkennen, dass wir Gottes Ansprüchen gar nicht genügen können. Wir sollen sehen, wie Gott sich unser Leben vorstellt und dass wir das sowieso niemals schaffen können und deswegen Erlösung brauchen. Die Bergpredigt, so sagt man, hält uns einen Spiegel vor, in dem wir erkennen können, wie weit wir von Gott weg sind. Diese Sichtweise der Bergpredigt ist gar nicht so ganz falsch. Denn Hand aufs Herz, wer könnte denn von sich behaupten, dass er ganz nach der Bergpredigt lebt? Jesus sagt darin auch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen. Oder wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Oder, wir haben es vorhin gehört, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wer würde denn da sagen, jo, kein Problem, jo, Jesus, klappt, bei mir geht das, kriege ich hin, geht klar. Nein. Wir merken durchaus, die Bergpredigt malt uns ein Ziel vor Augen, das nicht unbedingt in greifbarer Nähe erscheint. Aber jetzt daraus den Schluss zu ziehen, und darin liegt das Missverständnis. Okay, dann war's das. Ich schaff's ja eh nicht. Es betrifft mich also gar nicht. Das wäre, ihr Lieben, ein fataler Irrtum. Damit machen wir es uns zu leicht. Doch Jesus meint es schon ernst mit dem, was er da sagt. Da gibt es schon dieses ganz reale Ziel für unser Leben als Christ. Und dem gilt es nachzujagen. So sagt es Paulus. Paulus sagt nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach. Also selbst ein Paulus weiß, dass er noch nicht perfekt ist, dass er eben noch nicht so vollkommen ist, wie es der Beziehung zu Gott entsprechen sollte. Wir wollen hier kein Idealbild vermitteln, das man eh nicht erreichen kann, aber wir wollen ein Ziel haben, an dem wir uns orientieren können. Das ist es. Und dieses Ziel ist wirklich real. Jesus pustet doch keine Seifenblasen in die Luft, die dann eh zerplatzen. Nein, er möchte schon in der Tat, dass wir so leben. Ja, auch wenn wir schwach sind, auch wenn wir da immer wieder scheitern, auch wenn wir fallen, er lässt uns nicht los. Er hilft uns immer wieder auf und gibt uns neuen Mut, wieder dieses Ziel ins Visier zu nehmen, liebet eure Feinde. Also wir können das nicht einfach abschütteln und sagen, geht mich nichts an. Ist nur was für ganz besonders Heilige. Nein, liebet eure Feinde ist für uns eine Chance und eine Herausforderung im Alltag. Geht nicht, gibt's nicht. Und es gibt in der Tat viele ermutigende Beispiele von Menschen, die uns tatsächlich so etwas vorleben können. Ich glaube, dass Gott solche Beispiele schenkt, um uns anzuspornen. Und kurioserweise, manchmal sind es Nichtchristen, die uns ein Vorbild für Feindesliebe sein können. Wenn man ein Beispiel für tief verwurzelte Feindschaft und grenzenlosen Hass sehen will, bekommt man das bekanntlich täglich im Nahen Osten. Der jahrzehntelange Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern verursacht auf beiden Seiten unermessliches Leid. Umso erstaunlicher, dass es gerade dort auch bewegende Beispiele für Feindesliebe gibt. Es ist schon ein paar Jahre her. Der 11-jährige Palästinenser Ahmed al-Khatif aus Jenin, er geriet in ein Feuergefecht zwischen israelischen Soldaten und palästinensischen Terroristen. Dabei wurde er von israelischen Soldaten schwer verletzt, lebensgefährlich, und wenig später erlag er seinen Wunden. Doch seine Familie, während die Menschen in Jenin gebrüllt haben, Rache, Rache, der Tod von Ahmed wird tausendfach gesühnt, seine Familie, entschloss sich zu einem ganz ungewöhnlichen Schritt. Er wurde zum Organspender. Und zwar, so war es der Wille seiner Eltern, sollten seine Organe sowohl jüdischen als auch arabischen Kindern zugutekommen. Und so konnten dadurch 6 Kinder gerettet werden. 6 Kindern das Leben erhalten werden. Darunter ein 7-monatiges jüdisches Baby und ein 4-jähriges jüdisches Mädchen. Und viele der Freunde des Vaters von dem Getöteten waren fassungslos. Was, du schenkst die Organe, das Herz deines Sohnes unseren Todfeinden? Du schenkst es einem Judenkind? Daraufhin sagte er, ich schenke es nicht einem Judenkind, ich schenke es einem Menschenkind. Feindesliebe. Paulus sagt, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Übrigens der Wochenspruch für die neue Woche. Vielleicht ist das Bild, das wir jetzt hier gleich sehen werden, so ein Beispiel dafür. Ein Bild, das Hoffnung macht. Ein Kind, ein Herz und eine Mauer. Die Mauer, vielleicht ist es die Mauer, die heute zum Schutz vor Terror durch Bethlehem führt. Feindesliebe kann Mauern überwinden. Feindesliebe. Jesus, er darf davon sprechen, denn er hat es selber vorgemacht, was Feindesliebe heißt. Er hat noch am Kreuz im Todeskampf für seine Feinde, für seine Peiniger gebetet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und Paulus sagt im Römerbrief, Gott hat uns mit sich versöhnt durch den Tod Jesu, als wir noch Feinde waren. Das heißt doch, Gott liebt uns Menschen so sehr, dass er seinen Sohn Jesus gibt, selbst für Menschen, denen Gott egal ist, selbst für Menschen, die gegen Gott rebellieren, für Feinde Gottes gibt er sein Leben. Das ist Feindesliebe. Und wie ist das jetzt mit uns? Feindesliebe bei uns im Alltag? In ganz konkreten Situationen, vielleicht diese, die wir eben gehört haben von den dreien? Ich möchte am Schluss 4 ganz konkrete Schritte für den Alltag benennen. Es sind im Grunde 4 neue Sichtweisen, die uns helfen können bei diesem Ziel. Liebet eure Feinde. Nicht aufzugeben, sondern es umzusetzen. Wie wir lernen können, den anderen, den Feind oder schlichtweg den Menschen, der uns Mühe macht, den Menschen, über den wir uns ärgern, der uns verletzt hat, den wir nicht abkönnen, ihn neu zu sehen.
Und es lohnt sich.
Jesus spricht ja vom Lohn in seinen Worten. Ja, es lohnt sich, ihm zu folgen, denn Hass macht uns krank. Damit schaden wir uns selber ja viel mehr als dem, den wir hassen. Aber der Lohn dieser neuen Sichtweisen, dieser 4 Sichtweisen, ist Friede im Herzen und manchmal auch Frieden zwischen Menschen. Die erste neue Sichtweise heißt so, sieh den Unterschied zwischen Person und Handeln. Sieh den Unterschied zwischen Person und Handeln. Ich glaube, es ist eine ganz große Hilfe, dass wir den anderen nicht mit seinem Tun identifizieren. Es kann sein, dass ich das Handeln eines Menschen aufs Schärfste verurteilen muss und ablehne. Auch sein Handeln mir gegenüber, wo er mir wehgetan hat. Aber dass ich ihn trotzdem als Menschen achte, auch Gott unterscheidet. Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Feindesliebe kann damit beginnen, dass wir unterscheiden zwischen dem, was einer tut und dem, was einer ist. Und da sind wir schon beim zweiten. Was ist denn der andere? Sieh den anderen mit den Augen Jesu an. Wenn ich mich also nicht mehr blenden lasse von den schlechten Taten und dem schlechten Handeln des anderen, sondern seine Person sehe, dann möchte ich lernen, diese Person mit den Augen Jesu zu sehen. Das ist ein von Gott geliebter Mensch. Auch mein Feind ist von Gott geliebt. Auch für diesen Menschen ist Jesus am Kreuz gestorben. Gottes Liebe und Güte gilt auch ihm. Jesus sagt das so: Gott lässt seine Sonne scheinen über jedem, über Böse und Gute. Sieh den anderen mit den Augen Jesu. Und die dritte Sichtweise: sieh tiefer. Sieh hinter die Maske des anderen. Manch ein Feind, manch einer, der Böses tut, manch einer, der euch mobbt, versteckt sich damit selber hinter einer Maske und ist selber zutiefst verletzt. Er verletzt, weil er selbst verletzt wurde. Er ist voller Hass, weil er selber nie Liebe empfangen hat. Wir hatten ja vor kurzem diesen Michael Stahl, diesen Bodyguard und Personenschützer zu Gast. Und der wurde von seinem Vater als Kind so oft misshandelt, geschlagen, gedemütigt. Zu seinem 9. Geburtstag fragte er: Papa, was kriege ich zum Geburtstag? Die Antwort: das kriegste. Und dabei spuckte der Vater ihm ins Gesicht. Und so konnte Michael seinen Vater nicht lieben, nur hassen. Aber viel später hat er entdeckt, warum der Vater so war, wie er war. Dass der nämlich selber keine Liebe bekommen hat. Dass er selber so verletzlich war, der Vater. Und so konnte Michael lernen, seinen Vater neu zu sehen, zu verstehen, ihm zu verzeihen und sogar ihn zu lieben. Sieh tiefer, sieh hinter die Maske. Und das Letzte, das Vierte: sieh die Chance der Veränderung. Der ändert sich eh nie. Kennt ihr das? Der ändert sich doch eh nie. Da hat es doch eh keinen Zweck mehr. Ihr Lieben, das kann nicht der Satz eines Christen sein. Denn wir glauben an einen Schöpfergott, der die Kraft hat, Menschen zu verändern, jeden Menschen zu verändern. Bete für den anderen, lass nicht locker. Gib die Hoffnung nicht auf. Schau nach vorn auf das, was noch werden kann und nicht nur zurück in die Vergangenheit, was alles kaputt gegangen ist. Und vielleicht geht es dir dann so wie bei jenem König, der seinem Feldherrn den Befehl gab: Geh, vernichte meine Feinde. Eine längere Zeit verging, doch der König bekam keine Nachricht. Und da schickte er einen Boten, der erkunden sollte, was geschehen war. Als der Bote das feindliche Gebiet erreichte, traf er auf ein Lager, aus dem schon von weitem fröhlicher Gesang und Musik und ein fröhliches Treiben zu hören war. Ein richtiges Fest. Der Bote traut seinen Augen nicht. Da sitzen die beisammen am Tisch und feiern. Die Soldaten des Königs und die des Feindes. Der Bote geht hin zum Feldherrn des Königs und stellt ihn zur Rede: Du hast einen Befehl nicht ausgeführt. Die Feinde solltest du vernichten. Stattdessen sitzt ihr hier zusammen und feiert und macht Party. Der Feldherr sah den Boten an, blieb ganz ruhig und sagte: Den Befehl des Königs habe ich ausgeführt. Ich habe die Feinde vernichtet. Ich habe sie zu Freunden gemacht. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Amen.